Geschichte. Diese Woche die Grundlage von Gerechtigkeit und Frieden. 75 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Teil 1. Der Schutzgedanke entsteht. Es berichtet die Rechtswissenschaftlerin Angelika Nussberger.
Die Idee der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist in den 1940er Jahren entstanden. Die Zeit des Krieges, die Zeit des Schreckens. Es war aber gleichzeitig auch die Zeit der Hoffnung nach dem Ende des Krieges, als man die Hoffnung hatte, dass sich alles neu gestalten würde. Die Vorgeschichte war die sogenannte Atlantikcharta, die Winston Churchill und Theodore Roosevelt miteinander ausgearbeitet haben. Sie haben sich auf dem Atlantik, also fern vom Kriegsgeschehen, auf einem Schiff getroffen und in einer Reihe von Punkten festgelegt, wie eine neue Weltordnung nach dem Ende des Krieges aussehen sollte. Und in diese Vorstellung, in diesen Plan, haben sie auch die berühmte Formel aufgenommen, Freedom from Fear and Want, Freiheit von Angst und Not. Das ist das Grundelement, das dann auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte orientierunggebend war. Der ganze Prozess begann mit der Ausarbeitung der Charta der Vereinten Nationen am 26. Juni 1945. Mit dieser Charta werden die Vereinten Nationen geschaffen als neue internationale Organisation. In der Präambel werden die Menschenrechte erwähnt. Da heißt es, unser Glaube an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Person, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Aber man zählt die Menschenrechte nicht auf, man erklärt nicht, was man darunter versteht, man weist nur darauf hin, dass sie grundlegend sind. Es wird auch eine Förderverpflichtung aufgenommen und es wird auch vorgesehen, dass eine Kommission eingesetzt werden könne, die dann eine entsprechende Erklärung oder einen entsprechenden Vertrag ausarbeitet. Am 15. Februar 1946 hat man dann die UN Human Rights Commission gegründet und ihr den Auftrag gegeben, Menschenrechte in Verträgen niederzulegen und damit auf eine neue rechtliche Grundlage zu stellen. Man wollte auch für die Menschenrechte am Anfang nicht nur eine Deklaration, sondern man wollte wirklich einen Vertrag. Die eigentliche Ausarbeitungszeit war dann zwischen 1946 und 1948 eine sehr schwierige Zeit. Es war klar, dass die USA und die Sowjetunion einander nicht vertrauten. Winston Churchill sprach früh schon vom Iron Curtain, also von dem eisernen Vorhang. Aber man hat eben in dieser Zeit noch zusammengearbeitet. Es war eine Art Fenster in der Weltgeschichte, das aufgegangen ist und diese Möglichkeit geschaffen hat. Bei den Verhandlungen federführend war Eleanor Roosevelt. Sie war die Witwe des US-amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt und wurde von dem nachfolgenden Präsidenten Truman in dieser Funktion eingesetzt. Ansonsten haben teilgenommen Vertreter aus allen Kontinenten, also Kanada, China, Libanon, Australien, Chile, Frankreich, Sowjetunion und Vereinigtes Königreich waren die Staaten, aus denen die Verhandlungsführer kamen. Ich muss Führer sagen, es war eben außer Eleanor Roosevelt keine Frau dabei. Die Erklärung, die man am Schluss ausgearbeitet hat, war im Gegensatz zur Europäischen Menschenrechtskonvention kein bindender Vertrag, den man hätte ratifizieren können. Außerdem, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte soll für alle Menschen gelten, auch für diejenigen, die zu der Zeit noch in Kolonien lebten. Sie ist viel umfassender als die Europäische Menschenrechtskonvention, da auch soziale Rechte mit einbezogen sind, die die Europäische Menschenrechtskonvention nicht erfasst. Andererseits gibt es eben keinen Kontrollmechanismus, weil es ja nur eine Erklärung ist.
Teil 2. Zähe Verhandlungen.
Die Verhandlungen zu der Erklärung haben sich schwierig gestaltet, wie man sich ja vorstellen kann. Eleanor Roosevelt, die Präsidentin der Kommission, war dominant bei der Ausarbeitung. Sie hat es wahrscheinlich auch überhaupt erst möglich gemacht, dass es zu einem Ergebnis geführt hat. Schwierig war insbesondere die Einbindung des sowjetischen Vertreters. Es war ja noch die Zeit, in der Stalin geherrscht hat, und da war für den sowjetischen Vertreter wenig Spielraum, hier Festlegungen zu Menschenrechten zuzustimmen. Es hat dann auch gerade noch geklappt, bevor der Kalte Krieg im Prinzip so war, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht möglich gewesen wäre. Man hat sich auf eine große Vielzahl von Vorlagen beziehen können. Es gab eine lange Geschichte der Menschenrechte, nicht nur in Europa. Die Vorarbeit war erst einmal, alle Dokumente weltweit zu sammeln. Da gehört natürlich die Magna Carta dazu, die französische Allgemeine Erklärung der Menschenrechte dazu, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, die Grundrechte in der amerikanischen Verfassung, aber dann auch die weiteren Verfassungen, die vor allem im 19. Jahrhundert ausgearbeitet worden sind. Also man hat versucht, so umfassend wie möglich alles zu erfassen. Allerdings ist diese Schriftkultur und diese schriftliche Niederlegung von Grund- und Menschenrechten eher etwas, was für die westliche Welt prägend war. Man wollte aber auch die anderen Weltgegenden gleichberechtigt einbeziehen. Und deshalb hat man angestoßen, Philosophen zu befragen zu ihren Vorstellungen zu Grund- und Menschenrechten. So hat man beispielsweise auch Mahatma Gandhi einbezogen oder Chung Su Lo, einen chinesischen Philosophen. Bei den Verhandlungen selbst wurden dann sehr verschiedene Konzeptionen vertreten. Bei allem gab es intensive Auseinandersetzungen, aber vielleicht sind ein paar Punkte doch so kontrovers gewesen, dass es notwendig ist, sie hervorzuheben. Zum einen war man sich überhaupt nicht einig, ob man Rechte einfach so garantieren soll oder ob die Garantie von Rechten abhängig davon gemacht werden soll, dass Pflichten erfüllt werden. Hier war das westliche Verständnis ganz klar, ausgehend von der französischen Konzeption, dass der Mensch von Geburt an bestimmte Rechte hat und ganz unabhängig von jeder Pflichterfüllung, während gerade im asiatischen Raum, auch zum Beispiel nach der Position von Mahatma Gandhi, Rechte nur mit Pflichten verbunden ernst genommen werden könnten. Ein anderer wichtiger Punkt war die Religion, die Religionsfreiheit, der Umfang der Religionsfreiheit, denn es war geplant, das Recht nicht nur eine Religion zu haben, sondern auch eine Religion zu wechseln. Und das war für die Vertreter des Islam inakzeptabel, denn aus dieser Sicht kann jemand, der Muslim ist, seine Religion nicht wechseln. Das hat am Schluss dazu geführt, dass die Zustimmung der Vereinigten Arabischen Emirate fehlte. Ein weiterer großer Problempunkt war das Verhältnis von Mann und Frau. Es stand ja bereits in der UN-Charta die Gleichberechtigung von Mann und Frau, aber darunter wurde sehr Unterschiedliches verstanden. Darf man auf biologische Unterschiede Rücksicht nehmen? Darf man auf verschiedene Rollenverständnisse Rücksicht nehmen? Oder ist eine unterschiedliche Rolle von Mann und Frau sogar von Gott vorgegeben? Da gab es sehr viele unterschiedliche Konzeptionen und es war schwierig, eine Einigung herbeizuführen. Schwierig waren vor allem aber auch die Verhandlungen mit der Sowjetunion, die ein grundsätzlich anderes Grundrechtsverständnis hatte. Es ging aus ihrer Sicht nicht so sehr um politische Freiheitsrechte, sondern vielmehr um materielle Rechte wie das Recht auf Arbeit, das Recht auf Urlaub, das Recht auf Wohnraum. All diese Rechte würden eben nur im planwirtschaftlichen Kontext verwirklicht werden können. Hier hat man heftig gestritten, aber am Schluss doch bei allen Punkten einen Kompromiss gefunden.
Teil 3 – Im Geiste der Brüderlichkeit.
Heute gibt es ja 193 Staaten in den Vereinten Nationen. Damals gab es aber nur ein Viertel dieser Zahl. An der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in der Generalversammlung war nur ein Teil der Staaten beteiligt, insbesondere nicht die Staaten, die unter Kolonialherrschaft standen. Insbesondere Afrika, aber auch viele Staaten in Südostasien. Ausgenommen waren auch die Staaten, die im Zweiten Weltkrieg besiegt worden waren. In der Generalversammlung wurde dann in dieser verbleibenden Staatengruppe abgestimmt und 48 Staaten stimmten dafür, 8 enthielten sich und 2 haben nicht abgestimmt. Die Enthaltungen und die Weigerung abzustimmen kamen von den Staaten, die mit dem Endergebnis nicht wirklich zufrieden waren, der sowjetische Block, also die Sowjetunion und die von ihr abhängigen Satellitenstaaten, aber auch die muslimisch geprägten Staaten, die mit der Formulierung der Religionsfreiheit nicht einverstanden waren. Aufgrund dieses Abstimmungsergebnisses hat sich der Streit durch die Jahrzehnte gezogen, ob es nun tatsächlich eine universelle Erklärung ist, da doch sehr viele Staaten ausgeschlossen waren. Aber es ist doch insofern universell, als von Anfang an betont worden war, dass diese Rechte für alle gelten, auch für jene, die eben nicht selbst mit bei der Abstimmung beteiligt werden konnten. Im Übrigen hat auch 1993 bei der Wiener Konferenz zu den Menschenrechten eine gewisse Bestätigung stattgefunden, dass auch die Staaten, die ursprünglich nicht beteiligt waren, diese Rechte für universell gültig halten. Eine Möglichkeit, die Charta durchzusetzen, gibt es nicht im eigentlichen Sinn, weil es ja nur eine Deklaration ist, die nicht bindend ist. Von daher kann es keinen Durchsetzungsmechanismus geben wie bei einem verbindlichen Vertrag. Dennoch ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von größter Bedeutung, da sie eine Orientierung vorgibt, welchen Kompromiss man weltweit erreicht hat. Und auf dieser Grundlage wurden dann ja auch viele weitere bindende Verträge ausgearbeitet, insbesondere der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte und der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Gibt es dann Committees, die die Pakte überwachen und eine Reihe von Gerichtsmechanismen, Vortragsmechanismen und auch Individualbeschwerdeverfahren, um diese Rechte letztlich einzuhalten. Nun sind das die Rechte, die so festgehalten worden sind, wie man sich das in den 40er Jahren vorgestellt hat. Der Zeitgeist war natürlich ausschlaggebend auch für die Entstehung, für die konkrete Abfassung der Rechte. Heutzutage würde man das sicherlich anders machen. Es gibt auch entsprechend einen Entwurf in einer diskriminierungsfreien Sprache. Das ist aber hochproblematisch. Zum Beispiel hat man den Geist der Brüderlichkeit durch den Geist der Solidarität ersetzt. Aber damit schneidet man im Prinzip die historischen Wurzeln ab. Denn dieses Wort Brüderlichkeit stammt natürlich von der französischen Revolutionsidee, Liberté, Égalité, Fraternité, also die Brüderlichkeit war eine philosophische Grundidee. Wenn man sie nun durch Solidarität ersetzt, ist das ein vollkommen anderes Konzept. das im Prinzip auf der katholischen Soziallehre beruht und dann in der Arbeiterbewegung aufgegriffen worden ist. Also man wechselt im Prinzip die Wurzeln aus und dazu hat eigentlich niemand eine Legitimation. Im Übrigen kann man, wenn man die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte liest, doch auch heute noch feststellen, dass die Rechte so formuliert sind, dass sie im Wesentlichen auch für unsere Zeit 1:1 gelten, also willkürliche Verhaftung, Recht auf Zugang zum Gericht, Meinungsfreiheit, all diese Rechte, die dort garantiert werden, sind auch die Rechte, die wir heute noch für wesentlich erachten.
Ende der Sendung.